Mittelstand im Wandel.
Mit Achim von Michel.
Alexander Pinker.
Und spannenden Gästen aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft.
Hallo und herzlich willkommen bei Mittelstand im Wandel, Folge 4. Auch heute haben wir wieder spannende Themen für Sie mitgebracht, unter anderem Digitalisierung im Mittelstand, natürlich den Wahlkampf und auch die Ethik in der Digitalisierung. Aber ich freue mich, dass wir nicht alleine sind oder dass ich erstmal nicht alleine bin, sondern dass auch wieder Achim da ist. Hallo Achim.
Hallo Alex, hier ist der Mittelstand aus Bayern. Schön wieder da zu sein.
Ah, es ist immer schön, die Zeit verfliegt so zwischen den Episoden regelrecht und es passiert so viel. Es ist der Wahnsinn. Ich meine, gerade was Digitalisierung angeht, wir kriegen es ja alle gerade mit, Corona wird ein bisschen lockerer gerade, es geht alles langsam wieder in die Normalität zurück und da passiert auch einfach so im Wandel, passend zum Titel vom Podcast, relativ viel, zumindest so mein Eindruck. Wie siehst du das, Achim?
Naja, ich bin da wie immer ein bisschen kritischer als andere. Das, was uns da mit der Delta-Variante vielleicht noch bevorstehen könnte im Herbst, das macht mich nicht so wahnsinnig glücklich. Mhm. Momentan sind natürlich alle im Fußball-EM-Modus und wenn 60.000 Menschen in ein Stadion dürfen, dann kann doch alles gar nicht so schlimm sein. Andererseits hört man jetzt aber schon wieder von massiven Ausbreitungen. Also ich denke, der Schlüssel liegt hier wirklich in der Impfung. Wir brauchen 80-90% Durchimpfung in der Bevölkerung. Ich hoffe wirklich, dass jeder mitmacht, denn nur das kann den nächsten Lockdown im Herbst verhindern, meiner Meinung nach.
Ja, ich bin da bei dir. Es ist nicht so einfach gerade und auch bei den Fußballstadien, da mache ich mir immer auch so ein bisschen die Gedanken. Was ich allerdings ganz schön fand und ich habe wieder so ein paar Daten, Zahlen, Fakten mitgebracht, so um die Digitalisierung, um die Innovation. Es gibt eine neue Studie von T-Systems. Und T-Systems hat in diesem Jahr sich mal so die IT-Trends im Mittelstand angeguckt, hat sie untersucht, wie läuft das, wie sehen die Leute das gerade auch mit der Pandemie im Hintergrund, welche Themen, so digitale Transformation, passend zur letzten Folge IT-Sicherheit, aber auch Eigen- oder Fremdrealisierung von Technologien, Cloud und so weiter, wie sehen die Leute das? Und ich fand das extrem spannend, was da rauskam. Weil sie haben rausgefunden, dass zum Beispiel das Thema IT-Sicherheit, Cybersecurity bei 71% der Befragten, das waren 200 IT-Entscheider und Unternehmensentscheider, dass das extrem relevant ist und dass auch die Transformation, also digitale Transformation, bei 68% relevant sind. Und aus all den Themen hat die Systems dann 6 Handlungsempfehlungen für den Mittelstand abgeleitet, die ich spannend finde. Zum Beispiel die erste: IT-Kompetenz muss gestärkt werden, digitale Transformation muss zur Chefsache werden. Und Achim, ich weiß nicht, wie du das immer so wahrnimmst, aber ich glaube schon, dass es für Unternehmen, für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter extrem relevant ist, wenn der Chef so den Wandel vorlebt und sagt, okay, wir gehen gemeinsam in eine Richtung, als wenn er da sitzt und sagt, ja, will ich alles nicht machen.
Definitiv. Transformation ist immer ein Führungsthema, muss immer von der Geschäftsleitung, von der Geschäftsführung vorgelebt werden. Und gerade im Bereich der Cybersicherheit muss man ja auch nur diese Tage in die Nachrichten gucken. Gibt es wieder diesen neuen Ransomware-Angriff. Mhm. 70 Millionen werden gefordert, um hier Unternehmen auch in Deutschland wieder freizuschalten. Also das Thema brennt massiv. Und ja, auf alle Fälle, es ist eine Frage der Führungskräfte, es ist eine Frage der Geschäftsführung, insbesondere auch im Mittelstand.
Auch extrem wichtig, auch aus eigener Erfahrung. Man muss das Rad nicht immer neu erfinden, oder?
Absolut, kann ich nur immer wieder auf unser Projekt Mittelstand Digital verweisen, auf die Kompetenzzentren, die wir in Zusammenarbeit mit der Bundesregierung auch machen. Da zeigen wir Best-Practice-Beispiele, da zeigen wir, wie erfolgreiche mittelständische Unternehmen mit digitaler Transformation umgehen. Denn eins ist klar, es gibt eine deutliche Spaltung zwischen den Unternehmen, die es erkannt haben und die den Wandel aktiv einleiten und leben, und einem ganz großen Prozentsatz, der im Bereich der Digitalisierung natürlich noch ganz massiv hinterherhinkt.
hinterherhinkt, ist auch das gute Stichwort für Punkt 3. Und das ist echt ein großes Thema. IT-Sicherheit, Cybersecurity, wirklich, liebe Hörerinnen und Hörer, in dem Fall ein bisschen Eigenwerbung zu Folge 3 von Mittelstadt im Wandel. Da haben wir sehr viel über Cybersecurity und Sicherheit gesprochen. Da zum Beispiel hat T-Systems erkannt, dass gerade Schwachstellenmanagement proaktiver werden muss, dass die Leute eher schauen müssen, was kann ich eigentlich machen? Wie kann ich vorangehen? Wie kann ich mich schützen? Wie kann ich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schützen?
Also ich kann da nur von einem eigenen Beispiel reden, das mich vorgestern ereilt hat. Da kam eine wirklich sehr, sehr gut gemachte E-Mail. Ich glaube, eine Fake DHL oder sowas oder FedEx. Und das sah alles ganz klar danach aus, dass eine Lieferung nicht zugestellt werden kann und dass ich jetzt doch bitte auf den Button klicken und meine Adresse aktualisieren soll. Nun ging aber diese E-Mail Gott sei Dank an einen Account, das ich niemals für solche Aktionen verwende. Das heißt, das konnte einfach gar nicht sein. Und das war dann für mich erst der Hinweis, auf keinen Fall auf diesen Button zu klicken, was man wahrscheinlich sogar auch dann nicht machen sollte, wenn es auf dem richtigen Account landet. Die Dinger sind wirklich so wahnsinnig gut gemacht. Am besten gar nichts klicken und immer darauf vertrauen, dass, weiß ich nicht, vielleicht schon jemand anruft, wenn ihm die Adresse fehlt.
Das sehe ich genauso. Zum Beispiel, ich hatte letztens auch einen Fall, das passt auch schön dazu, von einem Kunden von mir, wo ich eine Website, ein Portal hoste, und der hat dann eine Mail geschrieben, wo ihm der Host, also der Serveranbieter, eine Mail geschrieben hat, dass es Fremdzugriffe auf seinen Account gebe und er möge das bitte prüfen. Das, was uns beide stich oder so ein bisschen stutzig gemacht hat, war, dass er die Mail bekommen hat und nicht ich als Admin. Und die E-Mail sah perfekt aus. Es war aber schlicht und ergreifend, wenn du dich ins Portal eingeloggt hast, hast du gesehen, alles ist fein, aber die Mail war so überzeugend, so perfekt eigentlich wirklich, dass man einfach dachte, okay, mal überprüfen, das tut ja nicht weh. Also Chapeau und Gruß an den Kunden, in dem Moment gut gearbeitet, gut reagiert, aber ich wäre drauf reingefallen, tatsächlich wäre sie bei mir gelandet.
Ja, man muss wirklich aufpassen wie ein Schießhund und wie gesagt, am besten wahrscheinlich gar nichts klicken, was man nicht schon 10-mal gemacht hat und weiß, da kann nichts passieren.
Und das ist wieder eine schöne Überleitung zu Nummer 4, den Digitalisierungserfolg in kleinen, schnellen Schritten sicherstellen und kontinuierliches Feintuning. Cybersecurity, die Anwendung, man muss halt immer wieder nachziehen, man muss immer wieder schauen, ich kombiniere das gleich mit Nummer 5 und kritisch hinterfragen, was funktioniert überhaupt und was funktioniert nicht. Ich glaube, ja, steht da Tropfen hüllt den Stein, um es mal so zu sagen.
Ja, das haben wir letztes Mal von Mimecast eigentlich auch ganz, ganz anschaulich dargestellt bekommen. Das ist immer so ein bisschen ein Hase- und Igel-Rennen. Die bösen Jungs sind wieder einen Schritt weit voraus und machen wieder irgendwas besonders Raffiniertes. Und dann dauert es eine gewisse Zeit und natürlich reagiert die Sicherheits-IT und reagieren auch die Mitarbeiter in den Unternehmen. Und dann ist man wieder eine Zeit lang sicher und dann kommt wieder was Neues. Also stete Wachsamkeit ist, glaube ich, das Beste, was einem in der IT passieren kann.
Und der letzte Hinweis von T-Online, die letzte Handlungsempfehlung, oder eher von T-Systems, ich fange da nochmal an. Und die letzte Empfehlung von T-Systems, die passt eigentlich auch schön zu meinem Cast und zum letzten Podcast. Die empfehlen zum Beispiel auch diesen Einsatz von Cloud-Anwendungen, um Flexibilität und Skalierbarkeit sicherzustellen. Mimecast hat ja empfohlen, auch für die Datensicherheit viele Sachen auf die Cloud zu setzen, damit man eben nicht von der Ransomware ausgesperrt wird. Ich glaube, das ist auch nochmal ein guter Tipp und ein schönes Ende von der T-System-Studie zur IT-Infrastruktur im Mittelstand. Also insgesamt, da tut sich so viel. Und was in der Studie ein bisschen außen vor gelassen wurde, was man allerdings trotzdem bedenken muss, ist, es ist zwar viel Management, es ist zwar viel Cybersecurity, aber es ist auch extrem viel Ethik dabei, was man da auch bedenken muss, weil mit dieser rasanten Dynamik in der Digitalisierung, da muss man halt einfach auch diese Veränderungen wahrnehmen und muss sehr vorsichtig sein, weil allein wenn wir von den Ransomware-Leuten sprechen oder von den lustigen Fake-E-Mails, über die wir gerade gesprochen haben, da fehlt die Ethik dann doch ein bisschen. Und da muss man auch noch mal anders rangehen an die ganzen Themen, oder was meinst du?
Naja, lass uns doch mal vielleicht von dem klassischen E-Mail-Programm weggehen, ein bisschen in den gesamten Bereich Social Media. Gerne. Das ist etwas, was uns ja auch momentan stark beschäftigt. Der BVMW ist jetzt vor der Bundestagswahl natürlich ganz stark im Thema Wahlkampf, im Thema Politiker und ihre Position zum Mittelstand aktiv. Und wir machen am 22. Juli eine große Streaming-Veranstaltung, die Wahlarena Klartext Mittelstand in Bayern, wo 5 Politiker, Mitglieder des Bundestages, der Uli Krötsch dabei sein werden von der SPD, der Thomas Sattelberger von der FDP, der Dr. Ernst von den Linken, der Bernhard Loos von der CSU und die Lisa Badum von Bündnis 90 Die Grüne. Und warum erzähle ich das? Zum einen natürlich, weil wir uns freuen, wenn sich möglichst viele Teilnehmer hier auch einwählen. Informationen wie immer auf bvmw.de. Aber das Spannende ist eben, wir streamen das Ganze auch auf Facebook und auf Twitter. Und ja, da kommen wir genau in diese Thematik rein. Social Media werden in Wahlkämpfen immer, immer wichtiger, immer prominenter.
Definitiv.
Da stellt sich natürlich die ethische Frage. Ich meine, wir sind jetzt die guten Jungs und wir haben auch eine breite Abdeckung des gesamten Politikspektrums in unserer Veranstaltung sehr bewusst angelegt. Aber da gibt es natürlich ganz andere Pappenheimer, die sehr gezielt gerade im rechten Rand über Social Media nach Wählern fischen. Und ja, da muss man schon auch sehr, sehr, sehr vorsichtig sein.
Und dasselbe ist ja auch in der Technik, in der Digitalisierung, das heißt sowohl in der Wirtschaft als auch in der Politik, riesiges Thema der Vorsicht, des Verbraucherbelangs in der Digitalisierung, der Ethik. Und das Schöne ist, dass wir auch diesmal wieder einen spannenden Interviewgast dabei haben. Und in diesem Sinne würde ich einen wunderschönen guten Tag an Dominik Golle, Programmmanager Verbraucherbelange in der Digitalisierung bei Bayern Innovativ sagen. Hi Dominik.
Hi, schön, dass ich dabei sein kann.
Schön, dass du dabei bist. Dominik, bevor wir jetzt wirklich ins Gespräch einsteigen, stell dich doch mal einfach kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Wo kommst du her? Ich habe es kurz angesagt, du bist Programmmanager, aber was ist so dein Aufgabenbereich?
Ja, sehr gerne. Also ich bin Dominik, ich leite die Themenplattform für Verbraucherbelange in der Digitalisierung des Bayerischen Verbraucherschutzministeriums. Wir sind angesiedelt bei einer Organisation, die heißt Bayern Innovativ. Das ist der Think-and-Do-Tank, könnte man sagen, der bayerischen Staatsregierung. Wir sind ungefähr 200 Leute mit einem Jahresumsatz von circa 10 Millionen und kümmern uns um ganz viele Innovationsthemen in Bayern, Deutschland und Europa. Ich bin dort im Digitalbereich und habe den Auftrag, Unternehmen dabei zu unterstützen, in der Digitalisierung verbraucherfreundlicher zu werden. Da sind zwei Themen für uns besonders wichtig. Das eine ist Privacy by Design. Das ist ja auch durch die Datenschutzgrundverordnung eigentlich qua Gesetz jetzt verpflichtend für alle Unternehmen. Kein Mensch weiß, wie man das machen kann. Und deswegen kooperieren wir hierzu mit dem Bayerischen Landesamt für Datenschutzaufsicht, haben gerade eine Webseite ins Leben gerufen, privacybydesign.digital, die vor allem für den Gesundheitsbereich, aber später auch noch für mehr Branchen ganz praktische Anleitungen gibt, wie man Privacy by Design in die Praxis umsetzen kann. Das zweite ganz wichtige Thema ist Corporate Digital Responsibility. Das ist ein bisschen abstrakter, ein, würde ich sagen, neudeutsches Buzzword, das aber gerade sehr, sehr viel Aufmerksamkeit bekommt, auch auf Ebene der EU-Kommission und der Bundesregierung, wo es darum geht, welche neuen Fragen stellen sich an eine unternehmerische Verantwortung jetzt im digitalen Zeitalter? Also sei es, ich kann digitale Tools nutzen für mehr Nachhaltigkeit, sei es aber genauso eben die Fragen, wie viel Privacy ist mir wichtig als Unternehmen, auch wenn ich vielleicht gesetzgeberisch noch mehr Spielraum hätte, Daten zu nutzen. Und dazu veranstalten wir dieses Jahr den allerersten Corporate Digital Responsibility Preis im deutschsprachigen Raum gemeinsam mit dem Bundesverband Digitale Wirtschaft und der Unterstützung und Schirmherrschaft von drei bayerischen Landesministerien und dem Bundesverbraucherschutzministerium.
Das finde ich natürlich ein ganz, ganz spannendes Thema auch für den Mittelstand. Möchte hier gerne gleich anbieten, wenn wir da irgendwie unterstützen, uns engagieren können. Da ist der BVMW sicher sehr, sehr gerne dabei. Denn zumindest Corporate Social Responsibility, also CSR, ist bei uns schon ein Riesenthema. Wir haben ein tolles Projekt mit dem Landratsamt München und Schön. Sehen einfach auch bei unseren Mitgliedern, dass soziale Verantwortung in den Unternehmen und Nachhaltigkeit immer wichtigere Themen werden. Ich habe selber gerade auch eine Studie mit der LMU, mit Studenten der LMU zu dem Thema durchgeführt, wo es um CSR im Mitarbeiterumfeld, in der Mitarbeiterbetreuung, Versorgung geht. Und diese Digital Responsibility, wie gesagt, wäre eine ganz hervorragende Ergänzung, ist etwas, das wir dem Mittelstand in Bayern sehr, sehr gerne auch als Multiplikator näher bringen würden.
Ja, also das wäre wirklich eine ideale Ergänzung, weil wir auch angetreten sind, ein bisschen als der bayerische Akteur in diesem Großprojekt CDR-Preis zu zeigen, dass das nicht nur ein Thema von Großunternehmen ist. Wir arbeiten da auch aktiv mit dem Bayerischen Industrie- und Handelskammertag zusammen und wollen eben möglichst viele bayerische Unternehmen dazu motivieren, sich hier zu bewerben, weil wir fest überzeugt sind, dass gerade der Mittelstand oft eine starke Werteorientierung hat, die sich auch auf den digitalen Raum erstrickt. Und da können wir wirklich sehr, sehr gerne zusammenarbeiten und zeigen, dass wir hier in Bayern super Unternehmen haben, die sich ihrer digitalen Verantwortung stellen.
Dominik, du hast uns jetzt ein bisschen zugehört. Sag mal, was denkst du denn? Wie lässt sich Digitalisierung denn wirklich gesellschaftlich verantwortlich und ethisch gestalten, sowohl in der Wirtschaft als auch in der Politik im Wahlkampf?
Ich denke, das Allerwichtigste ist, dass wir besser verstehen müssen, dass in jeder Entscheidung, in jeder geschäftlichen Entscheidung, aber auch in jeder politischen Entscheidung über technische Systeme bestimmte Werte verborgen liegen, Werteentscheidungen. Also wenn ich mich als Business dazu entscheide, zum Beispiel zu sagen, ich möchte besonders gute Kundenerlebnisse ermöglichen, dann wird das nur möglich sein, wenn ich besonders viele Daten verarbeite. Und das ist eine Werteentscheidung, die mit meiner Unternehmensstrategie und mit meinen unternehmerischen Werten zusammenhängen muss. Und ganz oft ist es aber heute so, dass diese Entscheidungen getroffen werden, entweder von einer Entwicklungsabteilung oder einer Marketingabteilung und das Management da eigentlich gar nicht involviert ist und sich dem auch gar nicht so bewusst ist. Die schauen auf die Makroebene, auf die Zahlen, die müssen passen und wie man da hinkommt, ist dann nebensächlich. Und ich glaube, hier ist noch eine Rolle, wo wir, wie ihr jetzt auch in vielen Fällen bei der Cybersecurity zum Beispiel gesagt habt, das sind Top-Management-Themen, da kann man sich nicht durch Reports abspeisen lassen, sondern da muss man Bescheid wissen von der Materie und eben genauer hinschauen.
Aber im Ernst, ja, mach du, Achim, bitte.
Ja, ich denke, ein sehr, sehr schönes Beispiel, um nochmal auf mein Facebook-Thema zurückzukommen. So eine absolute Top-Entscheidung wurde ja gerade bekannt gegeben. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hat ein sogenanntes rotes Telefon zu Facebook eingerichtet. Und sie haben jetzt gemeinsam beschlossen, dass für den Fall, dass bestimmte Wahlkampfthemen zu aggressiv über Facebook gespielt werden, da zu viele Fakes stattfinden, da wirklich Impact entsteht, man zu diesem roten Telefon greifen kann und einfach Facebook Deutschland auf Top-Level-Ebene sagen kann, tut was. Und ich denke, das sind so die Mechanismen, um die es geht, oder?
Also das ist sicherlich wichtig, dass eben dort direkt auf Top-Management-Ebene einzukippen. Facebook hat ja auch Response-Teams eingerichtet, die wirklich im Schichtdienst 24/7 zur Verfügung stehen. Man hat das Gefühl, dass langsam mehr Bewusstsein auf Seiten der großen Plattformen für die politische Relevanz. Da es wurde ja jahrelang geleugnet, kann man sagen. Aber wenn ihr mich fragt, so richtig das Gefühl, dass sie die Lage im Griff haben, habe ich trotz der ganzen Maßnahmen noch nicht. Ich glaube, da muss auch noch der Staat hin, da muss auch noch reguliert werden. Das sind viele ganz schwierige Entscheidungen. Was ist Fake News? Was sperre ich, was nicht? Das kann man nicht einfach Unternehmen überlassen.
Regulierung hat da natürlich auch ihre Grenzen. Wenn wir uns nur Telegram angucken, den besonders in der Schwurbler-Szene sehr beliebten Informationskanal, der ja nun einfach seinen Sitz in Dubai hat und da kommt man erstmal überhaupt nicht ran. Die können machen, was sie wollen. Relativ beruhigend finde ich eine aktuelle Studie des US-Magazins Science. Die haben herausgefunden, oder behaupten herausgefunden zu haben, dass 80% der Fake News am Schluss nur 1% der Twitter-User erreichen. Also vielleicht ist der Traffic extrem, aber die Wirkung doch geringer, als wir alle befürchten.
Und man darf auch nicht unterschätzen, wir haben ja auch selber einen Einfluss darauf, wie viel Prozent solche Fake News erreichen. Wenn wir jetzt als, nehme ich mal an, rechtschaffende Twitter-Nutzer, die eben Fake News von realen News unterscheiden können, uns auf diesen Plattformen bewegen. Und dann sehen wir Posts, wo offensichtlich ist, die sollen empören, die sollen uns ärgern, indem sie falsche Nachrichten verbreiten. Dann ist es eben oft die erste Reaktion, dass man darüber tweetet und das damit auch retweetet und diesen Posts mehr Reichweite verschafft. Und wenn man das einfach gekonnt ignoriert, was sicherlich oft schwerfällt, dann ist eigentlich der Sache viel mehr gedient, als wenn man sich darüber lautstark echauffiert und dadurch dem einfach mehr, viel mehr Sichtbarkeit gibt.
Da kommen wir aber wieder ein bisschen das Thema, was du am Anfang schon mal kurz angesprochen hast. Es muss ja Chefsache sein, es muss ja was sein, wo die Leute sich drüber informieren. Aber ganz ehrlich, ich kenn's von mir selber, man drückt doch recht schnell auf den Retweet-Button und ärgert sich dann über was oder kommentiert was. Und ich stimme dir zu, man gibt ihnen dann plötzlich eine Plattform, die man ihnen gar nicht geben möchte. Aber wie kann man sich selbst da schulen, wie kann man sich selbst da im Zaum halten, dass man das Ganze reflektiert und sagt, okay, wenn ich das jetzt mache, dann ist das gerade das Gegenteil von dem, was ich erreichen möchte.
Ja, also da sprichst du ja das Thema Medienkompetenz oder es gibt ja inzwischen viele Worte dafür an. Wie soll ich sagen? Es gibt inzwischen wirklich sehr, sehr viele Organisationen, die sich darum kümmern und dort Angebote schaffen. Es ist immer noch wahnsinnig viel zu wenig. Ich selbst war vor 2-3 Jahren im Beirat der VHS Bayern und wir haben einen Grundkurs Digitalisierung entwickelt, der sich eben der Grundkompetenzen, auch Medienkompetenz verbreiten soll, eben bei Bürgerinnen und Bürgern. Aber ich denke, das ist ein Thema, das vielmehr auch in die Schulen gehört, in die Bildungseinrichtungen, weil dort wird ja ein bestimmter Umgang mit Medien derzeit propagiert und den wieder zu entlernen ist natürlich sehr, sehr schwierig. Das heißt, hier müssen wir möglichst früh ran und da ist noch ein weiter, weiter Weg vor uns, dort wirklich auch die Lehrkräfte so auszubilden, dass sie das kompetent vermitteln können, weil sie selber kompetent mit den Geräten umgehen zum Beispiel. Da ist noch viel zu tun.
Da stimme ich absolut zu. Zum einen haben wir mittlerweile lauter Digital Natives, also junge Menschen, die völlig selbstverständlich mit sozialen Medien, mit allen Technologien aufwachsen. Auf der anderen Seite ist das Bewusstsein dessen, was man da tut, nicht immer so ganz ausgeprägt. Ich mache immer wahnsinnig gern das Beispiel, dass ich in den 80er Jahren noch sehr, sehr aktiv gegen die Volkszählung aktiv war. Das war ein sehr, sehr einfacher Weg, damals über schriftliche Befragungen von Haustür zu Haustür Daten zu sammeln. Heute passiert sowas völlig selbstverständlich jeden Tag, wenn man sich Erfolgsmodelle in Anführungszeichen von Cambridge Analytica anguckt, die ja wirklich Millionen bis Milliarden von Daten über Facebook gesammelt und gewinnbringend weiterverkauft haben, ansieht, dann wird einem schon klar, da ist ein ganz eigener Markt entstanden, den viele Menschen auch relativ bereitwillig füttern, weil sie sagen, gut, wenn es nichts kostet, gebe ich halt meine Daten. Aber das spielt doch dann eigentlich genau an die Unternehmen zurück, die dann sagen müssten, okay, wir kriegen die Daten, aber jetzt müssen wir auch verantwortlich damit umgehen.
Ja, also das in einer idealen Welt wäre das wahrscheinlich so. Ich sehe momentan eher, dass langsam aber sicher eine gesellschaftliche Wahrnehmung dafür da ist, dass eben gerade die großen Plattformen nicht besonders verantwortlich mit Daten umgehen. Und das eröffnet den Raum für eine wertebasierte Konkurrenz, zum Beispiel aus dem europäischen Raum, indem ich eben sage, okay, ich mache hier eine Plattform, ein soziales Netzwerk, einen Messenger-Dienst, was auch immer, wo ich eben anders mit Daten umgehe, wo ich verantwortlich mit Daten umgehe, wo Cybersicherheit im Mittelpunkt steht und die Privatsphäre der Nutzenden. Und wenn ihr meine Plattform nutzt, dann kostet es vielleicht Geld, aber dann zahlt ihr nicht mit euren Daten und könnt sicher sein, dass eben hier kein Schindluder getrieben wird. Und ich denke, das ist eine Riesenchance, auch für den europäischen Markt eine wertebasierte Konkurrenz aufzubauen.
Gibt es denn da schon irgendwelche aktuellen Beispiele? Also ich höre immer, das europäische Facebook würde es nicht geben, es gäbe auch gar keinen Markt mehr dafür. Also gibt es denn da Bestrebungen, sowas aufzuziehen?
Also ich denke, für Facebook ist es tatsächlich zu spät, aber wenn wir nur auf den Messenger-Markt schauen, da gibt es ja durchaus viele Alternativen zu WhatsApp und Konsorten, siehe Signal oder Threema, die ganz anders mit Daten umgehen. Und ich denke, wenn sich die Europäische Kommission mal dazu durchringen sollte, die Interoperabilität von Messenger-Diensten gesetzlich zu verankern, dann wird sich dieser Markt auch massiv schnell ändern, weil ich habe nicht das Gefühl, dass Player wie WhatsApp die Marktmacht behalten, weil sie besonders innovativ sind. Das waren sie vielleicht mal und dafür haben sie sehr viel Geld verdient über einen langen Zeitraum. Aber inzwischen geht es wirklich nur noch um Netzwerkeffekte und Markteintrittsbarrieren und das ist ja klassisch dann die Zeit für Regulierung.
Ich glaube, ein Thema, was man sich dann immer mal wieder fragen muss, ist dann doch die Definition von Begriffen. Deswegen würde ich gerne noch mal kurz auf die Metaebene zurückgehen. Wir reden von Ethik, wir reden von Verbraucherbelang, wir reden von Transparenz und guter Nutzung von Daten. Allerdings, wir kennen es von uns selber, die Definition von gut und böse liegt immer ein bisschen im Auge des Betrachters. Hast du beziehungsweise habt ihr irgendwelche Punkte, irgendwelche Ankerpunkte oder Themen, wo du sagst, okay, wenn ihr euch daran haltet, dann seid ihr gut und wenn nicht, dann überlegt nochmal.
Also ich denke, die Basis für alles ist erstmal die Transparenz. Und zwar gut zu erklären, was mache ich mit Daten und zu welchen Zwecken nutze ich die. In der Art und Weise, wie ich die als Verbraucherin oder als Gewerkschaft, als Betriebsrat auch, wie auch als Aufsichtsbehörde oder Verbraucherzentrale gut verstehen kann. Dazu haben wir auch letztes Jahr eine Software gelauncht, den Data Process Modeler, der es eben Unternehmen erlaubt, sehr interaktive, transparente und anschauliche, wir nennen es begehbare Datenschutzerklärungen zu erstellen. Die ist staatlich gefördert, deswegen free and open source verfügbar. Und da eben gut zu erklären, was man überhaupt macht, das ist die Basis. Dann ist natürlich ein ganz wichtiger Baustein das Thema Cybersicherheit, also dass ich auch sicher bin, die Daten, die ich bekomme, die sind, bleiben nur oder werden nur dafür genutzt, zu dem sie auch vorgesehen sind. Da kann niemand eindringen. Und dann kommen wir schon in die Richtung von kniffligeren Wertentscheidungen. Eben nutze ich jetzt besonders viele Daten, weil ich das Kundenerlebnis verbessern will, oder versuche ich eher datensparsam zu sein und kann dafür vielleicht ein bisschen weniger Funktionalität anbieten. Wobei man auch da sagen muss, mit ein bisschen mehr Hirnschmalz und Investment ist auch super Funktionalität mit weniger Daten möglich.
Dominik, am Anfang, als du dich vorgestellt hast, hast du was gesagt. Darüber haben wir noch gar nicht groß gesprochen, was das genau bedeutet. Was ist denn Privacy by Design, was ihr auch zelebriert, was ihr auch nach vorne tragen wollt?
Privacy by Design ist eigentlich erstmal kein besonders neuer Ansatz, sondern wurde schon in den 90ern erfunden von einer damals kanadischen Datenschützerin namens Anne Kevorkian, die gesagt hat, man muss Datenschutz eigentlich von Anfang an mitdenken und nicht am Ende der Produktentwicklung irgendwie das dem Datenschutzbeauftragten vorlegen, das Produkt, das man sich gerade überlegt hat und sich quasi das absegnen lassen, sondern guten Datenschutz macht man, indem man es wirklich als Requirement, wenn man jetzt im Scrum-Prozess sich bewegt, von Anfang an mit aufnimmt. Das muss Teil des Product Backlogs sein und muss von Anfang an mitgedacht werden. Dann kann man nämlich sehr einfach Datenminimierung zum Beispiel umsetzen bei gleichzeitigem Erhalt der Funktionalität. Wenn man sich von Anfang an Gedanken macht, okay, welche Daten brauche ich wirklich für mein Produkt? Wo kann ich zum Beispiel aber auch Daten aggregieren? Brauche ich wirklich immer die Adresse oder reicht auch die Postleitzahl beispielsweise? Und mein Produkt dann gleich so aufbaue, da muss ich nicht hinterher, wenn der Datenschutzbeauftragte sagt, naja, das wäre jetzt nicht rechtskonform, das ganze Produkt von innen nach außen stülpen, um die Funktionalität aufrechtzuerhalten, sondern das geht dann sehr viel einfacher. Und das Beste ist, man spart sich jede Menge Compliance-Dokumente, weil wenn ich diese ganzen Sachen gar nicht mache, weil ich verstanden habe, ich brauche diese Daten nicht für die Funktionalität, die ich bereitstellen muss, dann muss ich dazu natürlich auch keine Datenschutzdokumentation zum Beispiel machen, weil die Daten werden ja gar nicht verarbeitet.
Was müssen denn jetzt Unternehmen tun, um Privacy by Design bei sich zu etablieren?
Also ich denke, am einfachsten ist es, das eben direkt am Anfang des Produktentwicklungszyklus zu machen. Also wenn man ein neues Produkt designt, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Dazu gibt es wirklich viele Unterlagen online. Es gibt die Website von uns, privacybydesign.digital. Es gibt privacypatterns.org, wo wirklich für die ProgrammiererInnen sehr eindeutig steht, wenn du das und das machst, dann erhöht das die Privacy deines Produkts bei gleichbleibender Funktionalität. Sich damit am Anfang wirklich auseinandersetzen und dann schauen, wie man es in den Produktentwicklungsprozess einfließen lässt.
Also hier auch gerne wieder das Angebot. Wir haben verschiedene Formate, um solche Themen zu den Unternehmen zu bringen. Vielleicht wird es ja wirklich mal Sinn machen, hier eine Online-Veranstaltung oder auch eine Präsenzveranstaltung bei Bayern Innovativ zu machen und hier interessierten Unternehmern wirklich Schritt für Schritt diese einzelnen Bausteine darzustellen.
Ja, sehr gern. Also wir haben dazu wirklich viel Material, wir haben auch White Paper, wir halten gerne Vorträge und beraten da auch natürlich kostenfrei auch gerne Unternehmen. Ja.
Hast du einen Appell an alle Hörerinnen und Hörer da draußen, wo du sagen würdest, okay, um eine gute ethische Zukunft zu erschaffen, macht das?
Mein Appell wäre, setzt euch mit euren Produktentwicklungsabteilungen zusammen, setzt euch mit euren Marketingabteilungen zusammen und lasst euch mal von denen ganz genau erklären, was die machen. Und versucht wirklich zu verstehen, was das bedeutet, was für Entscheidungen da dahinter liegen, wenn ich sage, ich will eine Webseite haben, die genau alle Kundenströme trackt, weil ich damit mein Produkt verbessern möchte. Versucht zu verstehen, was dafür nötig ist und versucht zu verstehen, ob das mit euren Unternehmenswerten zusammenpasst. Ein gutes Beispiel sind große Sozialunternehmen, die sich eigentlich sehr werteorientiert einsetzen für eine bessere Gesellschaft, die aber auf externes Funding angewiesen sind und deren Funding-Abteilungen alle Register des Neuromarketings und Dark Patterns ziehen, um eben das Funding reinzubekommen. Und da muss man, glaube ich, genau hinschauen und eben sich wirklich auch auseinandersetzen mit den Werteentscheidungen, die in so technologischen Prozessen oft verborgen sind.
Extrem interessant, was da alles ist, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie hören es, man kann viele Sachen machen. Sie können sich auch, wenn Sie sagen, Sie sind eh schon super drin und bei Verbraucherbelangen und Ethik super aufgestellt, können sich auch für den Corporate Digital Responsibility Award 2021 bewerben. Ich glaube, die Bewerbungsphase ist noch offen, oder Dominik?
Ja, die Bewerbungsphase läuft bis Ende September und wir richten uns wirklich an alle Unternehmen aller Branchen und Größen. Es muss auch kein Unternehmen sein, das schon von A bis Z Corporate Digital Responsibility durchdeklinieren kann. Das kann eh so gut wie keiner. Entsprechend reicht man ein Projekt ein, wo man einen Aspekt von Corporate Digital Responsibility angegangen ist. Natürlich müssen die Unternehmen so eine gewisse Baseline, sage ich mal, erfüllen und jetzt nicht total Furchtbares machen und ein gutes Projekt haben, aber sobald das Unternehmen okay ist und ein schönes Projekt hat, das CDR in die Praxis umsetzt, dann ist es ein mögliches Gewinnerprojekt.
Ganz tolle Initiative. Ich finde es auch immer wieder spannend, was die Bayerische Staatsregierung über ihre diversen Tochter- oder Satellitenunternehmen eben wie Bayern Innovativ oder auch Bayern International hier auf wirklich kurzem Dienstweg und mit ausgewiesenen Experten auf die Beine stellt. Chapeau, gefällt mir sehr gut.
Danke für die Blumen.
In diesem Sinne, Dominik, vielen Dank, dass du uns erzählt hast, dass du uns mit in die Welt der digitalen Ethik, der Verbraucherbelange mitgenommen hast. Ich fand es extrem interessant und habe auch viel gelernt. Und du hast vor allen Dingen schon gesagt, wenn irgendjemand jetzt noch mehr wissen will, soll er einfach bei euch auf Bayern Innovativ vorbeischauen oder sich einfach an uns bzw. an den BVMW wenden und da dann auch den Kontakt nochmal herstellen. Vielleicht gibt es dieses wunderbare Web-Event, von dem Achim und du gesprochen habt. Das fände ich super spannend. Also ich hoffe, das geht da weiter und vielleicht ist ja der Beginn einer wunderbaren Kooperation.
Sehr gerne.
Liebe Hörerinnen und Hörer, das war's wieder mit einer neuen Folge von Mittelstand im Wandel. Ich fand's wieder extrem interessant. Was meinst du, Achim?
Absolut, ganz, ganz neue Perspektiven. Corporate Digital Responsibility hatte ich jetzt noch gar nicht so auf dem Schirm. Ich bin aber auch mit ganz anderen praktischen Sachen gerade beschäftigt. Zum einen eben tatsächlich unsere Wahlarena am 22. Juli. Und dann machen wir ja auch noch ein ganz großes BVMW Sommerfest in Pullach draußen. Allerdings nur für Mitglieder, werden über 100, wahrscheinlich 120, 140 geladene Gäste sein. Und ja, für uns so die erste Annäherung wieder an ein normales Leben nach Corona-Zeiten, deswegen auch begrenzt und nicht für jedermann zugänglich. Aber wir werden sehen, wie sich das anfühlt und ob wir in nächster Zeit, vielleicht im Herbst oder ansonsten früh im nächsten Jahr, auch wieder richtig große Veranstaltungen machen können. Es bleibt auf alle Fälle spannend.
Ein wunderbarer Kreis zum Anfang vom Podcast, wo wir vom langsamen Weg zurück in die Normalität gesprochen haben. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war's wieder mit Mittelstand im Wandel, Folge 4. Danke, dass Sie wieder dabei waren. Wir hoffen, Sie konnten... Ich hoffe, wir konnten Sie ein wenig für die Zukunft inspirieren wieder. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, würden wir uns natürlich freuen. Wie immer, wenn Sie uns folgen, wenn Sie uns ein Like da lassen. Sonst hören wir uns das nächste Mal wieder. Und ich sag vielen Dank, Dominik, vielen Dank, Achim.
Gerne. Es war wie immer ein ganz spannendes Gespräch.
Danke euch für die Einladung und ja, ich bin gespannt auf die nächsten Folgen.
Mittelstand im Wandel.
Mit Achim von Michel.
Alexander Pinker.
Und spannenden Gästen aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft.